Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Live-Talk von fernstudiuminfos.de. Heute mal zu einer etwas ungewohnten Zeit am Vormittag. Mein Name ist Markus Jung und unser Thema heute ist der Masterstudiengang Komplementäre Heilverfahren in der Schmerztherapie, der neu von der Diplomhochschule angeboten wird. Wenn ihr Fragen dazu habt, Anmerkungen dazu habt, dann stellt die gerne live im Chat oder auch später in den Kommentaren. Wir werden unter anderem über die Zugangsvoraussetzungen, die Einstiegsmöglichkeiten in den Studiengang sprechen, der unter bestimmten Bedingungen auch ohne Bachelor möglich ist. Natürlich schauen wir uns die Inhalte an. Hier auch das Thema, was im Vorfeld schon angeklungen ist, was so die Wissenschaftlichkeit der Methoden, die eingesetzt wird, angeht. Wir schauen uns an, wie praktische Elemente eingeübt werden, welche Praxiselemente es gibt, natürlich die beruflichen Möglichkeiten und wir gehen gerne auf alle eure Fragen ein und da gab es schon einige Anmerkungen, Fragen im Vorfeld, die greifen wir auch gerne mit auf. Meine Gesprächspartner heute, das sind zum einen Herr Professor Dr. Udo Stern. Er ist der Studiendekan für diesen Studiengang Komplementäre Heilverfahren in der Schmerztherapie, Master of Science. Und außerdem mit dabei Herr Professor Dr. Timo Lammersdorf. Er ist der ärztliche Leiter für diesen Studiengang. Hallo, Herr Stern, hallo, Herr Lammersdorf, herzlich willkommen.
Ja, schönen guten Morgen, Herr Jung.
Hallo, wir grüßen Sie auch.
Ja, schön, dass Sie hier dabei sind, erneut mit dabei sind, denn vor einigen Jahren, wir haben es ja gerade nochmal nachgeschaut, 2019 waren wir bereits einmal im Interview, damals zum Bachelor Naturheilkunde und komplementäre Heilverfahren, für den ja auch der Master jetzt so eine Möglichkeit ist, das Ganze anzuschließen. Das Video zum Gespräch damals, das steht auch mit in der Videobeschreibung. Die Website zum Studiengang auch natürlich zum Master. Ich stelle dir auch mal den Chat hier mit ein. Wer da nochmal mit reinschauen will und einige grundlegende Themen haben wir damals ja auch schon mit angesprochen. Ich würde Sie beide bitten, für diejenigen, die Sie noch nicht kennen, sich jetzt zum Start nochmal vorzustellen. Und gerade im Vorgespräch hatte ich ja mitbekommen, zum Bachelor hat sich ja auch was getan nochmal, dass Sie da auch nochmal ein kurzes Update gerne geben.
Ja. Gerne, dann fange ich mal an. Mein Name ist Udo Stern, ich bin Studiendekan für die beiden Studiengänge, Bachelor Naturheilkunde und komplementäre Heilverfahren und für den Masterstudiengang, über den wir heute hier im Chat sprechen wollen, komplementäre Heilverfahren in der Schmerztherapie. Ich selbst komme aus der Naturheilkunde, aber auch aus der Schulmedizin und wir sind mit dem Bachelorstudiengang 10/2018 gestartet und haben den Bachelorstudiengang im Ende 2023 in die Reakkreditierung geführt und durch den Deutschen Akkreditierungsrat erneut für 6 Jahre akkreditieren können und gleichzeitig auch den neuen Studiengang komplementäre Heilverfahren der Schmerztherapie als Masterstudiengang, kurzen Masterstudiengang, dazu sagen wir aber nachher noch das eine oder andere, in der Akkreditierung erfolgreich erstmals akkreditiert. Ich gebe mal das Wort weiter jetzt an meinen Kollegen Herrn Lammersdorf und stehe dann nachher noch für viele Fragen und hoffentlich auch gute Antworten zur Verfügung.
Dankeschön. Ja, guten Morgen in die Runde. Mein Name ist Timo Lammersdorf. Ich bin von Haus aus Hausarzt und beschäftige mich aber jetzt seit vielen Jahren im komplementärmedizinischen Bereich intensiv, vor allen Dingen im Bereich Mitochondriopathien. Also die Mitochondrien haben es mir besonders angetan. Sehe in der Praxis viele Menschen, die in dem Bereich Probleme haben, auch Schmerzpatienten. Deswegen freut es mich wahnsinnig, dass wir da mal aus den Erfahrungen auch des Bachelorstudiengangs dann vor allen Dingen der Kollege Stern, den muss man ja besonders loben, einen Studiengang kreiert hat, der, wie ich finde, so in der Form einzigartig ist und das Thema Schmerz nochmal aus dem Fokus beleuchtet, irgendwie, wo man viel mitnehmen kann. Selbst bin auch seit 2018 im Prinzip mit dabei in der Hochschule und begleite Professor Stern als ärztlicher Leiter bei dem Bachelorstudiengang Naturheilkunde komplementäre Heilverfahren Und das Ganze wollen wir jetzt dann in Zukunft fortsetzen und den Master, der jetzt akkreditiert ist, starten. Genau.
Okay. Ja, dann, bevor wir jetzt loslegen, wir haben es ja schon zweimal erwähnt, es gab im Vorfeld tatsächlich eine Frage dazu, dass das ja leider noch akkreditiert wäre, beziehungsweise vermutlich hier gemeint war, leider noch nicht akkreditiert wäre, da das aktuell ja noch so auf der Website steht, dass er im Akkreditierungsverfahren wäre. Also da gibt es mittlerweile Neuerungen. Die Akkreditierung für diesen Studiengang liegt mittlerweile vor.
Ja, ist tatsächlich so. Der Studiengang ist Ende 2023 oder beide Studiengänge reakkreditiert bzw. wurden akkreditiert. Ich bin auch sehr dankbar für diesen Hinweis, den wir natürlich auf unserer Webseite dann zeitnah korrigieren und aktualisieren werden.
Ja, prima. Das schon mal so als Vorgriff quasi, wenn es nachher so die Gestaltung des Studiengangs angeht. Vielleicht noch mal so einen Schritt zurück, was die Entwicklung des Studiengangs angeht. Ich habe auch zwischendurch schon Fragen erreicht. Ne? Wenn man den Bachelor, wie sieht es denn aus? Wird es auch einen Master geben? Gerade für Studierende aus dem Bachelor, die da weitermachen möchten. Was waren denn so die Hintergründe für die Entwicklung des Studiengangs und besonders auch die Gründe dafür, sich hier auf die Schmerztherapie zu fokussieren und den nicht ja, als generalisierten Studiengang auch im Master vorzuführen, wie es ja im Bachelor ja der Fall gewesen ist.
Also, was die Schmerztherapie betrifft, vielleicht um das mal als erstes zu beantworten, es ist halt ein Feld, das, sagen wir mal, wahnsinnig wichtig ist. Wir haben heute Morgen uns in Vorbereitung auf das Gespräch nochmal über Zahlen unterhalten. Also, ich habe hier von der Deutschen Schmerzgesellschaft mal aktuelle Zahlen. Also wir haben prozentual mindestens 10, eher 20% Menschen mit chronischen Schmerzen in Deutschland. Das ist dann letztendlich eine Summe um die 10 Millionen, die betroffen sind. Und ich weiß aus der täglichen Praxis, dass die Versorgung hier teilweise eher suboptimal ist. Und jetzt geht es ja in dem Studiengang nicht darum, kommen wir später dann auch drauf, Leuten mit Heilkunde-Erlaubnis quasi ein Spezialwissen zu vermitteln, sondern es ist ja auch eine andere Zielgruppe noch mit angesprochen, die eben zum Beispiel im Bereich Heilpraktiker-Zulassung noch gar nicht verortet ist. Warum brauchen wir die? Das war auch so eine Überlegung. Wir brauchen Menschen, die hier kanalisieren, die auch, so schlimm das klingt, den Schmerz administrieren und niederschwellige Zugangswege auch schaffen. Wir müssen hier einfach in eine neue Richtung denken. Das war so bei mir auch eine Intention irgendwie, warum man das etwas stärker auf den Bereich Schmerz fokussiert. Außerdem sollte die Studienzeit von der Dauer her, sage ich mal, in einer akzeptablen Zeit zu schaffen sein und dann über ein Thema richtig fokussiert.
Okay, also da ein Thema, was viele betrifft, was eine große Reichweite da irgendwo hat, vielen helfen könnte. Andererseits aber auch ein kompaktes Angebot, was auch neben dem Beruf, neben anderen Tätigkeiten dann gut zu schaffen ist und daher der Fokus.
Ja.
Sie haben es gerade schon erwähnt, dass Sie sich an verschiedene Zielgruppen mit diesem Studiengang richten. Und da gibt es ja auch dieses Konzept der Zweigliederung. Das würde ich gerne, bevor wir auf die Inhalte zu sprechen kommen, Sie bitten zu erläutern. Und da gab es auch eine Frage zu im Vorfeld in meiner Community. Verstehe ich die Beschreibung des Masters richtig, dass den jeder belegen kann, ohne einen fachlich passenden Bachelor zu haben oder eine entsprechende Ausbildung, mit der Einschränkung abgesehen von den Wahlmodulen, die die Erlaubnisvoraussetzung, einen Heilberuf ausüben zu dürfen? Also da gerne Antwort auf diese Frage, aber auch allgemein, an wen richtet sich der Studiengang und was müssen die Bewerber, die Bewerberinnen mitbringen?
So, grundsätzlich zielt der Masterstudiengang natürlich auf die Kohorte der Bewerber, die in dem Feld schon aktiv sind. Die Zweigliederung, da sagt dann gleich Professor Lammersdorf was dazu. Grundsätzlich erwarten wir in dem Feld, dass Menschen in den Gesundheitsfachberufen schon verortet sind, entweder mit einem Studienabschluss, das ist sozusagen der gerade direkte Gang. Häufig sind die Studienabschlüsse mit unterschiedlichen European Credit Transfer Points belegt. Da haben wir auch eine Besonderheit nochmal im Einstieg, da der Masterstudiengang 90 ECTS umfasst, ist sozusagen der Einstieg eher ein 210 ECTS-Abschluss, aber die meisten Gesundheitsfachberufe schließen eher mit 180 ECTS ab, sodass wir beim Masterstudiengang in dem Zugang regelhaft nochmal Brückenkurse anbieten, um diese fehlenden European Credit Transfer Points aufzufüllen, um die Zugangsvoraussetzung regelhaft zu erfüllen. Das ist sozusagen die Grundvoraussetzung. Es gibt noch eine Besonderheit, die das Hessische Hochschulgesetz zulässt, dass im Rahmen einer Eignungsprüfung ohne einen regelhaften grundständigen Bachelorstudiengang absolviert haben zu müssen, noch ein Quereinstieg für besonders qualifizierte Personenkreise, die langjährige fachliche Aus- und Fortbildungen im Bereich Gesundheit absolviert haben, nochmal durch eine Eignungsprüfung den Zugang bekommen, um den Masterstudiengang beginnen zu können als Eignungsvoraussetzung. Aber das ist ein Prozedere, das auch nicht ganz unumfänglich ist. Da wird in der Eignungsprüfung werden entsprechende Prüfungsformate abgefragt, also von der Klausur über eine Hausarbeit bis hin zu einem Kolloquium und einer Abschlussprüfung werden da eben sozusagen Quereinsteiger sind auch grundsätzlich zulassungsfähig, wenn sie diese Voraussetzungen erfüllen. Aber ich gebe jetzt mal ab an meinen Kollegen Herrn Lammersdorf, wegen dieser dringenden und auch sicherlich hochinteressanten Frage, um die zu beantworten bezüglich der Zweigliedrigkeit.
Genau, ich denke, das ist wirklich wichtig zu verstehen, weil das auch, ich finde, eine Besonderheit nicht nur in dem Studiengang, sondern generell ist. Also wir haben das Ganze so geplant und es auch so, wie gesagt, akkreditiert, dass es eben eine Wahlmöglichkeit gibt und die ist relativ einfach. Es gibt Menschen mit einer Erlaubnis zur Ausübung der Heilkunde, also sprich, die sind bereits Heilpraktikerin oder Heilpraktiker, und es gibt jemanden, der in dem Bereich keine sektorale Erlaubnis hat, der zum Beispiel Physiotherapeut ist, Ergotherapeut oder Logopädin, ne? Oder aus einem ganz anderen Bereich kommt. Und da ist es in der Tat so, dass die Studierenden, die mit dieser Erlaubnis verfügen, die Möglichkeit haben zu wählen zwischen, ich schaue hier gerade mal in den Studienverlaufsplan, spezifischer Phytotherapie, also Pflanzenheilkunde, welche Pflanzen können eingesetzt werden in der Schmerztherapie, ist hier quasi das Konzept. Dann haben wir einen großen Block Neuraltherapie, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, und Akupunktur. Das sind also diese drei Säulen, die quasi da gelehrt werden und aber auch vernetzt werden zum Schluss, da kommen wir dann ja nochmal drauf, auch praktisch eingeübt werden. Also nicht nur theoretisch, sondern auch in der Tat praktisch. Das ist der eine Duktus, sage ich mal, der möglich ist. Und der andere ist eben für jemanden, der Heilpraktikerin oder Heilpraktiker noch nicht ist, oder vielleicht das auch aus Interesse wählen will. Das mag ja auch sein. Ja, also das sind andere Themen. Und hier geht's, es sind die drei großen Linien: integrative Schmerzmedizin, komplementäre Schmerztherapie, spezifische Schmerztherapie und Therapiemethoden. Hier geht's quasi auch um, sagen wir, die Differenzierungen akuter Schmerz, chronischer Schmerz. Hier geht's um Biofeedback-Verfahren, umweltmedizinische Einflüsse, wie macht uns die Umwelt krank, ist theoretischer, vielleicht sozusagen auch etwas wissenschaftlicher, der andere Block quasi praktischer. Das ist der Unterschied. Aber beide, egal was man jetzt auch macht, führen im Endeffekt dazu, dass man den Master dann entsprechend mit Masterarbeit abschließen kann, unabhängig davon, welchen Block man gewählt hat.
Mhm. Okay, also da die Unterscheidung, was die Heilberufe angeht, vielleicht an der Stelle noch zur Klarstellung. Sie haben jetzt speziell die Heilpraktiker hier angesprochen. Ärzte, Ärztinnen würden da aber auch mit dazugehören, wenn die sich in diesem Bereich dann weiter qualifizieren möchten.
Ganz genau, oder? Ja.
Vielleicht noch mal ganz konkret zur Klarstellung hier für die Frage, die eingegangen ist. Kann theoretisch, also außer dieser Elemente, die für die Heilberufe beschränkt sind. Ansonsten jeder, der sich dafür interessiert, für diesen Bereich in den Master einsteigen?
Nein, das ist an der Stelle nicht so gedacht. Das ist jetzt auch ein bisschen simplifiziert. Es ist ein Weiterbildungsmasterstudiengang, der immer voraussetzt, dass der Interessent oder die Interessentin auch schon entsprechenden gesundheitsfachbezogenen grundständigen Bachelorabschluss absolviert hat. Mit Ausnahme diesen Quereinsteigern, von denen ich zu Beginn des Gesprächs schon mal quasi berichtet habe. Auch da ist es immer gesundheitsbezogene Berufe, die sozusagen fachlich schon verortet sind in diesem Feld. Um es mal ein bisschen salopp zu, also ein Schlosser wäre nicht unbedingt geeignet, um auch über eine Eignungsprüfung diesen Studiengang zu absolvieren. Das wäre auch sozusagen weder fachlich noch inhaltlich im Interesse für den Studieninteressierten.
Okay, also irgendein Bezug muss da sein und das wird auch abgeprüft im Rahmen des Eingangsverfahrens, Immatrikulationsverfahrens, ob das irgendwo vorhanden ist.
Genau. Konkret ist es so, ein Studienabschluss, Diplom, Bachelor, Magister, Master ist da quasi möglich im Fachbereich. Gesundheit muss es sein, Abschlussnote mindestens befriedigend und eine einjährige einschlägige Berufserfahrung. Das wird aber individuell natürlich geprüft. Da kommen natürlich sehr inhomogene Bewerbungen auch sicherlich dann aufs Prüfungsamt bzw. auf die Hochschule zu. Aber das wäre unterm Strich die Voraussetzung. Und für den Schlosser haben wir natürlich, andere Studiengänge noch. Aber da müssen wir ein anderes Video dann machen mit anderen Leuten.
Ja, genau. Vielleicht ein Programm wäre dann spannend dafür. Und vergleichbar auch oder da vielleicht sogar noch mehr, wenn jemand jetzt ohne Bachelor einsteigen möchte in den Master, da muss ja wahrscheinlich noch mehr dann auch berufspraktisch schon Bezug vorhanden sein. Sie hatten vorhin zum Beispiel, ich glaube, Physiotherapeuten als eine Möglichkeit genannt.
Ja, das wäre zum Beispiel so ein klassischer Interessent, der also über ein Examen, über einen längeren Zeitraum schon physiotherapeutisch aktiv ist, der kann über die Eignungsprüfung oder über eine Äquivalenzprüfung kann er in diesen Studiengang auch einsteigen. Die, die sozusagen schon in der grundständigen Studienausbildung sind, also einen Bachelorabschluss als Physiotherapeuten schon erworben haben, da ist es immer die Frage, ob sie dann die entsprechenden ECTS schon erreichen konnten mit ihrer grundständigen, mit ihrem grundständigen Studiengang oder eben auch nicht. Aber dafür bieten wir dann auch, wie gesagt, die quasi die ergänzenden Kurse und die ergänzenden Blockveranstaltungen an, um diese erforderlichen ECTS von 210 ECTS für diesen Studiengang auch noch zu erfüllen. An der Stelle vielleicht auch so ein bisschen Hintergrundwissen für die interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer. Der Studiengang Schmerztherapie in den komplementären Heilverfahren ist ja entstanden aus dem aus diesem Bachelorstudiengang, der sich mit Naturheilkunde und komplementären Heilverfahren grundständig beschäftigt und die Kompetenzen in diesem grundständigen Studiengang schon vermittelt. Und der ist eben mit 210 ECTS ausgestattet. Das ist relativ lange für einen grundständigen Studiengang. Wir haben uns aber im Vorfeld fachbezogen sehr lange damit auseinandergesetzt und haben es für notwendig und wichtig empfunden, dass eben sehr viele grundständige Kompetenzen vermittelt werden. Genau, das ist schön, dass Sie das nochmal einblenden. Da gibt es ganz viele naturwissenschaftliche Grundlagen, die erforderlich sind, um sozusagen ein Verständnis für das System Mensch zu erwerben. Da geht es ganz grundständig um anatomische Kompetenzvermittlung, physiologische oder pathologische Grundverständnisse. Und erst im letzten Teil des Studiengangs geht es dann tatsächlich um die naturheilkundlichen Verfahren. Und um dieses Grundverständnis zu erwerben, braucht man einfach auch ein bisschen längere Zeit und umfänglichere Module, die dann eben auch mit einer entsprechenden ECTS-Ausstattung dann zum Schluss absolviert werden. Deswegen haben wir an der Stelle im grundständigen Studiengang ein bisschen längere Zeit benötigt, haben aber dann, und das ist sozusagen der Vorteil der Absolventen des Naturheilkunde-Studiengangs, haben dann quasi das kleine Benefit, dass sie im Masterstudiengang eben einen kürzeren Masterstudiengang als zweiter Bildungsmaster drauf sein können.
Okay, aber dennoch halt nicht gezielt jetzt als konsekutiven Studiengang konzipiert für den Bachelor, sondern nur als eine Möglichkeit, der aber auch anderen dann offen ist, wie gerade auch dargestellt.
Genau, deswegen okay. Ein weiteres Bildungsmaster.
Ja, ich denke, dass nochmal so diese inhaltliche Konzeption spannend ist. Sie haben einige Module ja schon erwähnt, auch gerade diese Zweigliederung, denen da was offen steht. Ich würde Sie da bitten, nochmal so insgesamt den Aufbau des Studiengangs von den Themengebieten her darzustellen, auch gerade von den Grundlagen und auch gerade wer jetzt nicht diesen Bachelor gemacht hat, Naturheilkunde und komplementäre Heilverfahren, vielleicht kurz auch eine Info dazu, was passiert denn in diesen Brückenkursen, um dann auch wirklich diejenigen, die halt nicht diese breite Grundlagenbildung haben, auf akademischem Wege auch zu ermöglichen, die Inhalte und auch die Methoden dann nutzen zu können, die hier im Master dann vermittelt werden.
Gut, dann sag ich mal ein bisschen was zu den Einstiegskursen. Also für alle Studieninteressierten haben wir sozusagen einführend mit unterschiedlichen Prüfungsformaten natürlich, haben wir die Charakteristik des Schmerzes, also ein Grundverständnis zu entwickeln. Was handelt es sich eigentlich bei dem Thema Schmerz? Wie wird eine ganz bodenständige Schmerzanamnese erstellt? Wie sieht physiologisch das Thema Schmerz aus? Gibt es dazu eine Pathophysiologie, unterschiedliche Pathophysiologien? Es gibt Stufenschema, die durch die WHO definiert sind. Die werden sozusagen ganz grundständig vermittelt. Aber dann gibt es auch unterschiedliche Einflussfaktoren. Wie sieht die Pharmakologie, also die Behandlung mit Medikamenten aus, mit Medikamentengruppen bei dem Thema Charakteristik des Schmerzes? Und wenn diese Dinge sozusagen in dem theoretischen Kontext erfasst und gelehrt wurden, gibt es auch noch den einen oder anderen Skill, der sozusagen an dieser Stelle nochmal in fallspezifischen Gruppen besprochen und eingeübt wird.
Aber was man vielleicht noch dazu sagen kann, zum Verständnis her, also habe ich die Frage auch verstanden von Herrn Jung, die Studentinnen und Studenten werden quasi schon abgeholt. Das heißt, also es ist jetzt nicht so, dass jetzt eine spezielle Vorbildung, also sie ist natürlich immer erforderlich. Also man kann nicht vollkommen unvorbereitet aus einem anderen Beruf, hatten wir ja vorhin schon, ich wäre jetzt redundant. Aber gerade was das Wissenschaftliche betrifft oder die Evidenzbasiertheiten in der Medizin oder Fragen Ethik, Recht, das sind alles Dinge, die sind jetzt zwar nicht redundant zu den Dingen, die schon im Bachelor gemacht wurden, ich würde sagen eher vertiefend, aber es fängt schon so an, dass die Basis geschaffen wird, um dann quasi, wenn, sagen wir, das erste Drittel vielleicht des Studiengangs rum ist, auch wirklich eine vernünftige Basis zu haben, weil wir wollen das wissenschaftliche Arbeiten, was ja auch der Anspruch von einem Master letztendlich ist, auch so vermitteln, dass das später auch wirklich möglich ist. Mhm. Das ist ja auch dieser eine Trunk, der eben nicht quasi dann das Praktische präferiert. Das soll zum Schluss dann wirklich auch so sein, dass ich in die Forschung einsteigen kann, dahingehend, wie können wir Naturheilkunde besser noch implementieren im Schmerzbereich. Das, was ja auch kritisiert wird, dass eben die Evidenz nicht da ist, dass die Daten nicht da sind. Wir möchten gerne Menschen ausbilden, die daran Spaß haben, das später dann auch zu tun, weil das ist viel zu knapp bis jetzt im Bereich Naturheilkunde. Deswegen kommen ja auch die Kritiken an den Verfahren teilweise.
Ja, an der Stelle vielleicht auch noch so ergänzend, genau aus diesem Grund spielt auch in dem ersten Drittel des Masterstudiengangs die qualitative und quantitative Forschungsmethodologie nochmal eine große Rolle, die ja als Grundlage auch für das Absolvieren unterschiedlicher Prüfungsformen während des Masterstudiengangs hochrelevant sind.
Ja, also da erstmal Grundlagen für diejenigen, die abgeholt werden, aber auch grundsätzlich für den Einstieg und dann verschiedene Methoden in der Zweigliederung, die Sie vorhin schon aufgeführt haben. Und Sie haben gerade schon ein ganz wichtiges Stichwort genannt, die Evidenzbasierung, die Wissenschaftlichkeit, nicht speziell des Studiums, aber der gelehrten Verfahren, insbesondere auch, die da zum Einsatz kommen. Und bevor wir jetzt gleich weiter auf das Studium zu sprechen kommen, wie auch praktisch geübt wird. Und ja, was einige Themen angeht, speziell auch das Thema Schmerztherapie, würde ich da auch die hier erneut aufgekommene Kritik aufgreifen, an Sie richten, was die Methoden angeht, was die Wissenschaftlichkeit angeht. Da gibt es einen Beitrag, den würde ich gerne mal einblenden, weil er ein bisschen ausführlicher ist. Das spricht heute Morgen noch dazu gekommen, hier von der Lenny. Die Frage hier, wie passt ein Master of Science mit klassischen Naturheilverfahren, traditionelle europäische Medizin und traditionelle chinesische Medizin, TCM, zusammen, für die es keine wissenschaftliche Grundlage gibt. Quelle, wo er das gefunden hat, wäre es nicht sinniger, die vermuteten zugrunde liegenden Wirkmechanismen zum Beispiel über die Gate-Control-Theory zu erklären. Wenn in der Tat Methoden unterrichtet werden, was die Einschränkung vorliegende Erlaubnis zur Ausübung der Heilkunde, für den einen Strang ergänze ich da mal, vermuten lässt, wie kann das mit dem wissenschaftlichen Anspruch kombiniert werden? Und weil es da gut zu passt, speziell noch zu einer Methode, gab es hier auch von Lippetto im Chat vorab noch die Anmerkung, die Wirkung von Akupunktur ist nicht belegt mit seriösen Studien, daher finde ich den Studiengang fragwürdig.
Ja, also das ist die Frage, wo jetzt derjenige, der Frau, der Herr Lippetto, das quellenmäßig her hat. Also mir fallen schon viele Quellen ein, die das schon auch untersuchen letztendlich. Zum Beispiel die Gate Control Theory ist ja, sagen wir mal, im Bereich Neuraltherapie eigentlich so mit ein zentraler Punkt, warum das überhaupt funktioniert. Natürlich wird das vermittelt. Die Frage ist halt immer, wie nenne ich das Kind? Ja, also Naturalverfahren werden quasi ja sehr unterschiedlich subsumiert. Ja? Was sind nicht alles Naturalverfahren? Wir haben uns halt bemüht, in den Bereich komplementär zu gehen. Und komplementär ist nicht gegensätzlich. Wir wenden uns nicht gegen Wissenschaftlichkeit. Im Gegenteil, wir wollen der Wissenschaftlichkeit etablieren. Wir wollen durch den Studiengang ja erreichen, dass wir eben durch das Vermitteln, wie man an Probleme herangeht, wie man die erforscht, statistisch auswertet, beschreibt, wie wir die Wissenschaftlichkeit in dem Bereich verbessern können. Das ist ja gerade unser Anliegen. Und dazu muss ich sagen, passt das Ganze auch für mich stimmig zusammen. Es ist ja auch eine Frage, ich sehe jetzt einen Schmerztherapie-Patienten, der vielleicht auf relativ starke Schmerzmedikamente eingestellt ist, dadurch fast fahruntüchtig ist, entsprechend in der Familie Probleme hat, im Beruf Probleme hat. Und wenn man die Erfolge sieht, letztendlich die, sagen wir mal, komplementär möglich sind, um dann so eine klassische Schmerzmedikation, die nicht ganz abzusetzen sein wird, aber zu reduzieren, dann ist das schon irgendwo hochevident, auch wenn die Studienteilnehmeranzahl im N vielleicht nicht 10.000 war und man eine Studie dann im Lancet veröffentlicht hat. Aber es gibt schon gute Studien. Vielleicht kannst du noch mal was zu der Homöopathie in dem Bereich sagen. Also
gerne, also das ist ja quasi so die direkte Überleitung. Wir sind ja im Moment in so einem aktuellen Prozess drin, dass die Homöopathie auch wie so oft schon in den letzten 10, 20, 30 Jahren wieder angegriffen wird und die evidenzbasierte Homöopathie in Frage gestellt wird. An der Stelle bin ich auch immer gerne dazu bereit, in einen kreativen, konstruktiven Diskurs zu gehen, ohne jetzt auf der anderen Seite diese Anforderungen an der Evidenzbasierung stellen, auch aus ihrer Sicht heraus zu erfragen, was sie denn überhaupt damit meinen. Die umfänglichsten Studien zu evidenzbasierten Profilen oder zu evidenzbasierten Projekten im Bereich der Homöopathie sind unter Homeopathy Research Institute zu finden. Da finden sich Tausende von Studien, die sehr wohl randomisiert, verblindet durchgeführt wurden mit unterschiedlichen Fallzahlen. Auch an der Stelle, nicht jede Studie kann damit aufwarten, dass sie 100, 1000 oder 10.000 Patienten sozusagen in einer Studie untersucht. Das gibt es aber in allen anderen, auch schulmedizinischen Gebieten so gut wie gar nicht. Also da handelt es sich auch häufig um kleine Kohorten, die untersucht werden. Aber für den interessierten Leser, den ernsthaft interessierten Leser, sei das Homeopathy Research Institute tatsächlich empfohlen, einfach mal dort reinzuschauen, zu gucken, was es da für Sammlungen gibt. Und dann könnten wir uns beim Bedarf auch gerne über einzelne Studien unterhalten. Da gibt es immer Kritikpunkte, immer Diskussionen, wenn der sozusagen konstruktiv gestaltet werden soll, bin ich da auch gerne oder sind wir auch gerne bereit, uns darüber in konstruktiven Diskurs zu gehen. Aber die pauschale Beurteilung, dass es keine evidenzbasierten Studien gäbe oder dass sozusagen Naturheilkunde oder einzelne Ausrichtungen innerhalb der Naturheilkunde nicht evidenzbasiert seien, ist schlicht und ergreifend falsch.
Okay, dann müsst ihr im Einzelnen gucken. Ich denke, Homöopathie ist nochmal ein besonderer Bereich, auch gerade sehr stark diskutiert. Ist denn Homöopathie auch Teil des Studiengangs überhaupt?
Ja, das ist sogar genau aus dem Grund, weil es stark in der Öffentlichkeit diskutiert wird, war es für uns sehr wichtig, dass wir ein Grundmodul erstellt haben, also in den Anfangsmodulen, dass Homöopathie in evidenzbasierter Betrachtung ein Modul ist, das alle Studierenden auch absolvieren müssen. Da geht es genau darum, dass eben die Betrachtung der homöopathischen Einzel- oder Komplexmedikamente in Abgleichung mit vorhandenem Studienmaterial, mit vorhandenen Kohortenuntersuchungen eben dort nochmal sozusagen retrospektiv beleuchtet wird, aber auch, und das ist der Anspruch an den Studiengang ganz besonders, dass eben auch dort prospektiv gearbeitet werden kann. Das ist die Handlungskompetenz, die wir vermitteln wollen und die je nach Interessenslage dann auch forschungsintensiv durch die Studierenden in Angriff genommen werden kann.
Okay, gut, ich denke, letztlich muss jeder auch für sich das Ganze bewerten, auch schauen, was Studien angeht. Auf der einen Seite hat natürlich das, ich sage mal, anekdotische, das, was einzelne Personen zurückmelden, denen es irgendwo geholfen hat. Und auf der anderen Seite dann wirklich Studien, wo man schauen muss, wie wissenschaftlich ist das Ganze. Und da auch mit Ihnen, wie Sie es angeboten haben, vielleicht auch im Vorfeld dann mal ins Gespräch gehen kann, um auch zu schauen, passt denn dann der Studiengang für mich? Kann ich mich damit identifizieren? Ich habe jetzt den Akkreditierungsbericht noch nicht gelesen, weil ich noch gar nicht wusste, dass die Akkreditierung abgeschlossen ist. Wie wurde denn im Rahmen der Akkreditierung dieses Thema bewertet?
Ohne Rückfragen, die über den normalen Diskurs innerhalb eines Akkreditierungsverfahrens mit den Gutachtern erörtert werden. Also die Akkreditierung wurde ohne Auflagen erteilt durch den Deutschen Akkreditierungsrat. Das ist auch ein Stück Spiegel dafür, dass wir innerhalb der Ansprüche, die wir als Hochschule an evidenzbasiertes Handeln haben und sozusagen forschungsmethodologisches Handeln haben, dort sozusagen abbildet, dass der Akkreditierungsrat sagt, ja, das ist sauber, das ist rund, das ist schlüssig und eben keine weiteren Auflagen oder irgendwelche Fragebedarf, der nicht innerhalb des Verfahrens geklärt werden konnte, erteilt hat.
Jetzt wurde vorhin in dem Beitrag von Lenny die Gate Control Theory angesprochen. Sie haben es auch aufgegriffen, dass das auch im Studium behandelt wird. Vielleicht für die ZuschauerInnen, denen das nicht sagt, so wie auch mir, eine kurze Erläuterung, was es damit auf sich hat.
Also das ist ja im Prinzip ein Begriff, sagen wir, der auch aus der Neuraltherapie kommt. Sie müssen sich so vorstellen, dass im Rückenmark es auch hemmende Einflüsse gibt, was die Schmerzwahrnehmung betrifft. Das heißt, wenn Sie eine heiße Herdplatte anlangen, werden Sie relativ schnell merken, irgendwie, dass das nicht so besonders gut ist. Und dann gibt es einen Reflex, dass man eben entsprechend wieder weggeht. Und es gibt halt sowas wie Plastizität im Nervensystem. Sowohl im Gehirn als auch im Rückenmarksbereich entsteht eine Chronifizierung eben über Neurone, die sich neu vernetzen und, sagen wir mal, Neurone, die irgendwo ihren hemmenden Einfluss auch verlieren können. Und diese Theorie besagt halt letztendlich, um es mal einfach vereinfacht auch darzustellen, dass es möglich ist, sowohl eine Chronifizierung zu durchbrechen, dahingehend, dass ich quasi diese hemmenden Neurone wieder aktiviere und umgekehrt, dass es eben ein Baustein ist, der erklärt, warum Menschen zum Beispiel einen Phantomschmerz entwickeln oder warum Menschen irgendwie mit normalen Schmerzmitteln quasi nicht zufriedenstellend zu behandeln sind. Ja.
Okay.
Aber das ist relativ komplex, aber wir werden für diejenigen, die uns dann kennenlernen, werden wir das schön aufarbeiten.
Ja, prima, dann ist da auch schon mal ein bisschen kurzer Einblick und Vorschau über die Inhalte gegeben. Es gibt hier noch Rückfragen von Lenny jetzt live bei uns dabei. Vielen Dank, Lenny. Und zwar speziell hier nochmal zur TCM, der traditionellen chinesischen Medizin, welche wissenschaftlichen Grundlagen diese hat.
Kann ich auch ganz kurz zu antworten. Die traditionelle chinesische Medizin fußt ja sozusagen auf eine Begrifflichkeit, die eher unwissenschaftlich anmutet, ähnlich wie die Erfahrungsheilkunde im europäischen Naturheilkundebereich. Da geht es auch um traditionelle Verfahren. Es gibt zahlreiche Untersuchungen, zahlreiche Studien mit mehr oder weniger großen oder kleinen Kohortengruppen, die bei Einzelfallstudien indikationsspezifisch die Evidenz durchaus wie in anderen Fachgebieten der Manualmedizin auch gut nachweisen können. Auch da, Lenny, gerne im persönlichen Diskurs können wir da nochmal das eine oder andere anbieten, um dort auch konstruktiv die Fragen zu beantworten.
Okay, also da nochmal das Angebot ins 1-zu-1-Gespräch gegebenenfalls auch nochmal zu gehen und tiefer einzusteigen. Es gibt noch eine zweite Frage von Lenny und die passt auch ganz gut zu unserem nächsten Themenblock, wenn es dann gleich um die Praxis auch gehen wird. Und zwar hier von Lenny die Frage, aus welchen Forschungsrichtungen die Professoren, ergänzt mal Professorinnen und Tutoren, Tutorinnen kommen und ob diese approbiert sind.
Ja, das ist eine bunte Mischung zum Glück. Also einer ist zum Beispiel jetzt Arzt, bin approbiert. Wir haben Heilpraktikerinnen, Heilpraktiker, wir haben Chemiker. Also das ist letztendlich eine bunte Mischung, die, sagen wir mal, ihren Fachbereich entsprechend abbilden. Ja, was kann man da so zu sagen?
Also viel gibt es ja gar nicht zu ergänzen. Also vom Neurochirurgen bis zum Facharzt für innere Medizin haben wir eigentlich alles dabei.
Okay, vielleicht können wir da gleich noch mal ein paar Beispiele geben, wenn es um den Praxisblock geht, um aber diesen ganzen Bereich Wissenschaftlichkeit jetzt abzuschließen und auch noch mal quasi die Seiten der Beteiligten hier mit einzubringen. Nochmal zurück zu diesem Punkt TCM. Gab es dazu den Ausführungen die Rückmeldung von Lenny, dass das so nicht korrekt sei und die GERAC-Studie genau das nicht zeigen würde? Und ergänzend, dass mediane Punkte und deren Wirkung nicht nachweisbar seien. Vielleicht da noch mal kurz zu, um das abzuschließen und dann vielleicht, wenn es noch tiefer geht, wird es tatsächlich was sein, vielleicht mal für ein direktes Gespräch.
Ist tatsächlich, glaube ich, im Rahmen dieses Gesprächs heute und des Interviews einfach zu raumsprengend, aber mein Angebot steht. Wir können da gerne in den direkten Diskurs gehen und können uns da mit unterschiedlichen Studienlagen austauschen.
Man kann als Anmerkung vielleicht dazu nochmal Akupunkturpunkte elektrophysiologisch messen. Ja, das ist also überhaupt kein Problem. Man kann sie ja so auch aufspüren und kann auch entsprechend sehen, dass hier entsprechende Ruhepotenziale in dem Bereich, im Zellbereich auch sich verändern. Ja, also dass es quasi zu einer detonisierenden Wirkung aufs Gewebe kommt. Und möglicherweise, da ist auch viel Forschung im Moment am Laufen, da muss man aber ein bisschen genauer gucken, hat man vielleicht auch nicht überall den Zugang zu den Portalen, auf denen das entsprechend dann auch publiziert wird. Möglicherweise ist es in der Tat so, dass die Akupunkturpunkte speziellen Tullenstrukturen entsprechen, die letztendlich die sogar in die Grundsubstanz, also in den Pischinger-Raum gehen, sodass wir hier eigentlich TCM, wissenschaftliche Aufarbeitung vom Interstitium, also vom Bindegewebe, also was ein bisschen mein Thema ist, Faszien, ja, dass wir unter Umständen über dasselbe sprechen. Aber wie gesagt, also sehr gerne würden wir da, glaube ich, nochmal mit dem Herrn, wahrscheinlich Herrn Lenny, mal sprechen. Würde mich freuen. Okay. Also der kann sich gerne an uns wenden und vielleicht können wir Vorbehalte zerstreuen, vielleicht können wir auch was dazu lernen. Also ich kenne diese Studie nicht. Insofern, ich gucke mir die aber natürlich gleich mal an, bin sehr gespannt, was da drin steht.
Okay. Ja, danke schön auch für dieses Angebot und das habe ich vorhin ja schon rausgehört, es ist wohl schon so, dass zum Teil da noch einiges mehr vielleicht an Studien und wissenschaftlichen Arbeiten hilfreich sein könnte auf dem ganzen Bereich und vielleicht auch der Studiengang da seinen Beitrag zu leisten möchte und wollte. In dem Zusammenhang für jemanden, der jetzt einen Bachelor gemacht hat mit entsprechend 210 ECTS-Punkten, dann jetzt die 90 Credit Points aus dem Master mit dabei hat, in die Forschung gehen möchte, würden auch die zumindest theoretische Voraussetzungen für eine anschließende Promotion gegeben sein. Jetzt nicht direkt bei der Diploma, aber außerhalb.
Ja, grundsätzlich ist es so, dass nach dem deutschen Hochschulrecht 300 ECTS erforderlich sind, um in ein Promotionsverfahren einsteigen zu können. Mit dem Abschluss des Masterstudiengangs und dem Erwerb von 210 ECTS ist diese erforderliche Anzahl der ECTS erreicht und somit die Voraussetzung für ein Promotionsverfahren an jeder promotionsberechtigten Hochschule in Deutschland erfüllt. Das Promotionsverfahren selbst ist bei den meisten Hochschulen innerhalb der einer eigenständigen Promotionsordnung geregelt. Es gibt zahlreiche Fachhochschulen, die promotionsberechtigt sind in unterschiedlichen Fachrichtungen, aber natürlich alle in Deutschland zugelassenen Universitäten.
Okay. Ja, die Methoden, die vermittelt werden an die Studierenden, da geht es ja auch zum Teil um das Ganze praktisch auszuüben. Und natürlich denke ich, Menschen, die unter Schmerzen leiden, da geht es auch einerseits natürlich um die Methoden, aber andererseits auch den Umgang mit diesen Menschen, mit ihren Bedürfnissen und Besonderheiten und der hohen Belastung, die sie haben, was nicht nur durch eine theoretische Vermittlung von Inhalten abgedeckt werden kann. Da ist also mein nächster Fragenbereich, wie werden Patientensituationen, Therapieverfahren auch ganz praktisch eingeübt, gerade auch für die Menschen, die aus den Heilberufen kommen und zum Beispiel im Schwerpunkt Akupunktur, wie sieht es hier mit Präsenzveranstaltungen aus und da gerne auch nochmal so ein bisschen aufgreifen, also die Frage von vorhin, was sind das für Dozenten, die in diesen Veranstaltungen dann auch mit eingebunden sind. Ich kann mich erinnern, Herr Stern, da hat mir auch im Vorfeld schon mal drauf gesprochen, dass es auch möglichst breit dort abgedeckt werden soll.
Ja, da Sie mich jetzt direkt angesprochen haben, greife ich den Faden nochmal auf. Ja, der gesamte Bereich der Humanmedizin erfordert eine gewisse persönliche Reife beziehungsweise die Bereitschaft, einer gewissen persönlichen Reifebildung teilhaben zu wollen. Das ist auch ein grundsätzlicher Anspruch schon in unserem grundständigen Studiengang, dem Bachelor Naturheilkunde und Komplementärreifverfahren, Empathie zu entwickeln, interdisziplinär arbeiten zu können, erfordert kommunikative und auch eine gewisse pädagogische, sozialpädagogische und auch psychologische Kompetenz. Das ist auch ein Anspruch, den wir nicht nur in den Vorlesungen versuchen zu vermitteln, sondern natürlich insbesondere in den Praxisveranstaltungen. Der Umgang miteinander mit unterschiedlichen Methoden ist nicht nur ein Handwerk, das man erlernt, sondern es sind empathische, kommunikative Kompetenzen, die da ausgetauscht werden. An dieser Stelle vielleicht auch so eine kleine Besonderheit in diesem Studiengang. Wir haben nicht ohne dieses Wissen um solchen Kompetenzerwerb, haben wir zum Schluss des Studiengangs in dem Modul 10 einen Integrationsworkshop als ein ganz besonderes, eine ganz besondere Form des Miteinander-Austauschens und des Miteinander-Kommunizierens gewählt, sodass alle Studierenden, ob sie nun mit oder ohne Heilkundeerlaubnis die entsprechenden Module absolviert haben und die Wahlpflichtmodule, wieder zusammenkommen und gemeinsam mit den Dozenten, mit den Professoren sozusagen auf der einen Seite handwerkliche Kompetenz austauschen können und multimodal austauschen und integrativ entwickeln können, aber auch die erforderlichen kommunikativen Kompetenzen dort in der Praxis integrativ miteinander verorten können. Das ist unser besonderer Anspruch, weil wir haben es ja mitunter mit sehr schwierigem Patientenklientel zu tun, Menschen, die eventuell an einer lebenslimitierenden Erkrankung leiden, und da müssen eben die entsprechenden kommunikativen und empathischen Kompetenzen eingeübt, ausgetauscht und auch ein Stück erfahrbar gemacht werden.
Und das ist fokussiert, sagen wir mal, wirklich auf eine Woche. Also dieser Integrationsworkshop ist dann quasi auch am Stück. Also man könnte es auch wie ein Symposium sich vorstellen, wo dann wirklich alle Leute, die die einzelnen Dinge unterrichten, auch gleichzeitig da sind. Ja, also das ist dann eine Veranstaltung, wo wirklich dann Fachleute da sind, die das leben. Also ich werde zum Beispiel im Bereich Neuraltherapie vertreten. Professor Renner ist ein sehr erfahrener Akupunktur. Ich habe auch Zusatzbezeichnung Akupunktur erworben und da entsprechend viele Kurse und viel Erfahrung. Wir werden alle zusammen da sein. Wie gesagt, die Hochschule verfügt auch mittlerweile über einen Neurochirurgen. Und das ist natürlich eine gute Verknüpfungsansatzstelle auch zu diesen Wirbelsäulenproblematiken. Also Schmerz ist ja oft wirbelsäulenbedingt. Also diejenigen, die hier in dieser Woche dann teilnehmen, werden sich untereinander austauschen. Ich stelle mir das total spannend vor, weil es ja quasi die Studierenden aus dem Bereich sind, die quasi den eher theoretischen Teil, sage ich mal, gewählt haben. Und wir kommen alle zusammen und wir werden sicherlich da sehr spannende Tage auch verbringen. Und das praktisch, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, wird von Fachleuten eingeübt. Ja? Man kann in einer Woche nicht alles lernen, aber da wird richtig hands-on quasi das auch umgesetzt, wie man es dann später auch alleine machen würde.
Okay, also das ist ein ganz wichtiger Bestandteil und dann wahrscheinlich das auch verpflichtend für die Studierenden daran teilzunehmen.
Ja, genau.
Ja, diese eine Präsenzwoche, ist das tatsächlich auch das, was in Präsenz passiert? Oder umgekehrt gefragt, ist es möglich, den Rest des Studiengangs flexibel auch von zu Hause aus zu erledigen für die Studierenden, auch was zum Beispiel Prüfungen angeht?
Größtenteils schon, aber in den Wahlpflichtbereichen, derer, die mit Heilkundeerlaubnis studieren, auch da sind schon reale Kontaktblöcke integriert. Das heißt also, im Vorfeld werden diese spezifischen Kenntnisse schon theoretisch, aber auch praktisch vermittelt. Der Integrationsworkshop dient dann dazu, sozusagen diesen Theorie-Praxistransfer nochmal etwas besser und intensiver zu erproben und durchzuführen. Die restlichen Module werden wie an unserer Hochschule sozusagen üblich im Live-Online-Unterricht vermittelt. Der Transfer, um das an der Stelle nochmal ein bisschen zu betonen, der ist uns an dieser Stelle extrem wichtig. Also man kann Schmerztherapie in den Grundlagen, in der Physiologie, in der Pathophysiologie, in der Anamnestik sicherlich sehr gut in Live-Online-Veranstaltungen und Lehrveranstaltungen vermitteln. Aber das Handling, das muss spezifisch wahlpflichtbezogen dann tatsächlich nochmal zusammengeführt werden.
Okay, also da gibt es dann mehr als diese eine Woche. Wie umfangreich ist das, der Präsenzanteil für die Studierenden, die aus diesem Bereich kommen bzw. Module belegen?
Relativ überschaubar, das sind nochmal 2 Tage.
2 Tage insgesamt fürs Studium?
Ja.
Okay. Gut, aber der Rest virtuell, auch was Prüfungen angeht, die können dann auch online noch von zu Hause aus abgelegt werden.
Ja, an der Stelle, ja, die Frage auch nochmal kurz aufzugreifen. Für fast alle Prüfungsformate können die Prüfungen von zu Hause. Okay. Also im Online-Verfahren mitunter, wir haben also hier unterschiedliche Prüfungsformate, ich kann das vielleicht an der Stelle auch nochmal kurz sagen, ein Referat muss natürlich im Rahmen einer praktischen Prüfung auch präsentiert werden, aber auch das geht sehr gut live online. Klausuren können wir mittlerweile auch im Online-Verfahren anbieten, zu absolvieren. Dann gibt es natürlich auch verschiedene Präsentationen, die als Gruppenarbeit, als Gruppenprüfung absolviert werden müssen. Auch das wird live online sozusagen möglich sein. Und wir haben jetzt die eine oder andere mündliche Prüfung oder die Erstellung eines wissenschaftlichen Posters noch in unseren Prüfungsformaten implementiert. Da der Studiengang auch nochmal ein bisschen forschungsintensiver ist, wird zum Schluss nochmal ein entsprechender Forschungsbericht kurz vor Abschluss und vor Einstieg in die Masterthesis auch online möglich sein.
Okay. Ja, prima. Also das meiste flexibel möglich. Integrationsworkshop, zusätzlich diese zwei Praxistage bei den entsprechenden Modulen, die da anstehen. Ja, ich möchte noch so ein bisschen über das mit Ihnen gerne sprechen, jetzt, wo wir jetzt auch viel Rahmenbedingungen angesprochen haben, was so den Studiengang auch inhaltlich ausmacht. Und da, denke ich, wird zum einen schon deutlich, es werden Methoden vermittelt, komplementäre Methoden, die eingesetzt werden können zur Schmerzlinderung, zur Schmerzbekämpfung. Dann gibt es aber gerade unter Schmerzpatienten ja auch einige, die chronische Schmerzen haben und wo man Linderung verschaffen kann, aber die vermutlich dann doch nicht mehr schmerzfrei werden. Wie sieht es da aus? Werden auch Inhalte vermittelt, was den Umgang mit den eigenen Schmerzen angeht, um das besser ertragen zu können und trotzdem auch weiter seinen Alltag gestalten zu können? Klar, da gibt es einerseits den Bereich, der das rein psychologische ist, was bei Psychotherapeutinnen liegt, aber was ja auch so in dieses Ganzheitliche irgendwo mit reingeht und ja auch ergänzend bei diesen Methoden mit eine Rolle spielen kann.
Das ist der absolut zentrale Punkt für mich, den Sie da aufbringen. Natürlich ist es letztendlich das Umgehen. Ne? Es ist wie mit einer schlechten Situation. Polarität im Leben, hell, dunkel und Krieg, Frieden, Schmerz, kein Schmerz. Das begleitet uns und es ist mir die Frage, auf welcher Seite der Polarität ich mich befinde. Und das ist für Schmerzpatienten ganz, ganz wichtig, den Umgang damit zu lernen. Man könnte auch sagen, seinen Frieden damit zu machen, Möglichkeiten zu finden, damit umzugehen. Das ist auf jeden Fall ein Thema. Das ist zum Beispiel auch abgebildet im Bereich, wir nennen es hier Biofeedback, gemeinsam mit Kinesiologie auch. Es ist wahnsinnig wichtig auch, sowohl die Besserung als auch die Problematik an sich zu spüren, dass man aus dieser Endlosschleife rauskommt und vor allen Dingen auch Verfahren mitzugeben, die auch zu Hause angewandt werden können. Das heißt, wenn eine Phytotherapie durchgeführt wird, ist es letztendlich ja eine Supplementierung noch zusätzlich zu einer klassischen Schmerztherapie, wo dann möglicherweise das nierenschädigende Medikament beispielsweise reduziert werden kann. Das wird zu Hause gemacht, aber nicht nur im stofflichen Bereich, sondern ich sage mal auch im feinstofflichen Bereich soll hier natürlich was passieren. Zum Beispiel autogenes Training ist hier ein Thema. Also diese ganzen Verfahren werden auf jeden Fall skizziert. Und das ist auch so eine Sache, die wollte ich vorhin mal zu der Wissenschaftlichkeit, also die da in Frage gestellt wurde, nochmal sagen. Es ist ja einfach so, dass wir hier einen großen Blumenstrauß an Verfahren haben und nicht jede Blume ist für jeden das Richtige, sage ich mal. Und die Kombination ist es aber. Wir lernen hier Dinge kennen und ob man die dann später anwendet. Nicht jeder wird irgendwie später Hypnose machen, ja, als Beispiel mal. Nicht jeder wird akupunktieren wollen. Insofern würde ich sagen, ganz wichtig, Patienten, Umgang mit Schmerz, auch versuchen, das meinte Professor Stern, glaube ich, auch mit Empathie, den Zugang zu diesen Patienten zu bekommen. Das wollen wir auch lernen, das wollen wir auch üben in kleinen Gruppen und so weiter, weil das Problem an der Schmerztherapie oder an den Schmerzpatienten ist, die haben eine richtige Odyssee in der Regel hinter sich. Und hier braucht man einfach auch Instrumente der Kommunikation, um überhaupt wieder in Gespräche reinzukommen, um diesen Teufelskreis aufzubrechen und zu ermöglichen, irgendwie, dass man quasi wieder aus diesem Kreis rausrotiert wird und wieder ein bisschen Lebensfreude kriegt.
Mhm. Ja, und ein bisschen Hoffnung da erstmal hat, dass es sich lohnt, da weiter noch zu kämpfen und was zu tun dann auch.
Genau.
Nun hat der Studiengang ja schon im Titel, dass es um komplementäre, ergänzende Verfahren geht und die ja irgendwo, je nachdem, was an Problematiken vorhanden ist, auch ihre Grenzen haben. Wird da auch im Studiengang vermittelt, auch diese Grenzen zu kennen und dass nicht jemand, auch wenn es nie die Ansicht des Studiengangs war, auf die Idee kommt, hinterher dann den Patienten zu empfehlen, nee, das ganze normale an konventionellen Schmerzmitteln behandeln, das kannst du jetzt weglassen, wir machen jetzt nur noch Akupunktur, obwohl vielleicht eine schwerwiegende Schädigung irgendwo vorliegt, wird auch da eine gewisse, ich sag mal, Sensibilität mitvermittelt innerhalb des Studiengangs.
Das ist auch ein zentraler Punkt. Komplementäre Heilverfahren haben ganz klare Grenzen. So wie auch sozusagen konventionelle Verfahren ihre Grenzen haben. Der integrative Ansatz zwischen beiden Feldern ist eigentlich genau der Ansatz, der nicht nur durch Grenzen, sondern auch durch Methodenvielfalt lebt. Professor Lammersdorf hat es eben schon mal erwähnt, dass wir einen großen Blumenstrauß haben und der Kern einer Therapie muss sozusagen in der Individualität liegen. Nicht in irgendwelchen Pauschalisierungen, sondern in der Individualität, was passt bei welchem Schmerztherapien, passt aus den schmerztherapeutischen Verfahren auf welchen Patienten in seiner Situation individuell. Auch das ist ein Prozess, der multimodal quasi abgebildet wird. So ist es für uns auch ein großer Anspruch, innerhalb der unterschiedlichen Gesundheitsprofessionen miteinander einen Therapieplan im konstruktiven Diskurs zu erarbeiten, in dem der Patient im Mittelpunkt des Geschehens steht und nicht die Methode. Nicht die Methode alleine macht es, sondern es ist tatsächlich die Vielfalt der Methoden. Deswegen sind es ganz bewusst auch komplementäre Heilverfahren, die wir hier lehren.
Okay, also da auch im Miteinander, auch nicht in Anführungsstrichen Kampf zwischen Schulmedizin und alternativen Methoden. Professor Lammersdorf ist ja auch in beiden Bereichen da auch tätig und das hat auch hier im Konzept des Studiengangs da zu schauen, was passt für den Patienten, für die Patientin da am besten. Dann würde ich auch nochmal auf dieses Thema, was den Umgang mit den Patienten, Patientinnen angeht, nochmal einen Sonderbereich nochmal angehen, und zwar den Bereich der Palliativversorgung zum Beispiel und damit verbunden auch so diese ganzen Überlegungen von ethischen Fragestellungen, inwiefern das im Studiengang berücksichtigt wird, zum Beispiel dann ja auch zu überlegen, was den Einsatz von Möglichkeiten von Therapien angeht, die vielleicht auch irreversible Nebenwirkungen haben könnten, inwiefern auch solche Einschränkungen dann in Kauf genommen werden können oder einfach, dass man was hat, was das eigene Bewusstsein auch ein Stück weit einschränkt und die Möglichkeit am Leben teilzunehmen.
Teilhabe ist, glaube ich, eines der zentralen Punkte für Menschen, die in einer Palliativversorgung stehen, also die sozusagen keinen kurativen, keinen heilenden Methoden mehr zugänglich sind. Aus der Hospizarbeit kennen wir es, glaube ich, alle im Rahmen unserer medizinischen Tätigkeiten, dass da einfach andere Maßstäbe eine große Rolle spielen. Da steht der Patient noch zentraler im Mittelpunkt und alle Methoden, sei es sozusagen der Apfelkuchen, den der Patient selbst gar nicht mehr essen kann, aber den er einfach mit allen anderen Sinnen sehen, riechen, nochmal erspüren will, hat sozusagen einen konstruktiven Einfluss auf das individuelle Schmerzempfinden oder auch das individuelle Zufriedenheitselement. Und das sind die Dinge, die wir dort natürlich auch lehren, methodisch als auch unter ethischen Gesichtspunkten. Methodisch vielleicht jetzt auch, was Aromatherapie betrifft, dass man da sozusagen das eine oder andere vermittelt bekommt, aber vor allem auch die ethischen Gesichtspunkte, den Patienten, auch die Angehörigen des Patienten sozusagen mit diesen ethischen Fragen, sich den ethischen Fragen zu stellen und auch diese ethischen Fragen zu thematisieren. Was braucht der Patient noch? Was will er? Wie selbstbestimmt ist er und wie autark kann er noch leben? Und dieses selbstbestimmte Leben eben im Mittelpunkt dieser Prozesse in der palliativen Versorgung zu stellen.
Palliative Versorgung ist ja in Ballungsgebieten gar nicht so schlecht, aber wir haben da schon große Probleme, gerade wenn es da mal im Bereich Land anzusiedeln ist. Also da ist doch ein Aufholbedarf, auch im Vergleich zu anderen Ländern, läuft da viel nicht so ganz gut. Und ich sage es dir ganz ehrlich, die reine Schulmedizin ist letztendlich dann eigentlich eine Pharmakotherapie. Und da fehlt einfach 80%, ja, die fehlen da. Und diese 80% wird man nie ganz liefern können. Aber ich glaube, wenn man sich auch wissenschaftlich beschäftigt hat mit den Fragestellungen, auch was ist Schmerz, was macht das mit jemandem, kann man auch solche Menschen anders sehen, anders begleiten. Und es wäre mir auch ein großes Anliegen, wenn dann diejenigen, die den Studiengang abgeschlossen haben, das mit anderen Augen auch sehen. Weil man kann Menschen in der letzten Phase des Lebens noch so viel Gutes tun, was eben nicht mit Pharmakotherapie unbedingt assoziiert ist. Und da, denke ich, wird doch einiges vermittelt, auch was Ethik betrifft. Die Hochschule hat ja auch eine Ethikkommission, federführend Professor Stern ist da tätig, also sind da sehr bemüht, auch Arbeiten im Vorfeld, also Bachelorarbeiten und später auch Masterarbeiten, auch dahingehend zu prüfen, ob hier alle Vorgaben korrekt eingehalten sind oder ob es hier auch ethische Probleme geben könnte. Also da haben wir doch einen Fokus drauf.
Ja, genau, Thema Ethikkommission wäre auch noch eine Frage von mir gewesen. Haben wir jetzt schon mit abgedeckt, wunderbar. Ich würde, Zeit ist schon recht weit fortgeschritten, gleich nochmal zu einer Abschlussfrage kommen, was berufliche Möglichkeiten angeht. Vorab möchte ich noch eine Frage, und zwar Anmerkung aus dem Chat hier aufgreifen. Zum einen hat Lenny hier zu der BIRAC-Studie, wenn Sie da später sich noch mit beschäftigen möchten, noch einige Infos geliefert. German Acupuncture Trials 2002, 2007 waren die weltgrößten prospektiven und randomisierten Untersuchungen zur Wirksamkeit zur Akupunktur. Und er hat auch hier noch den entsprechenden DOI-Link, also Code, mitgeliefert. Ich blende das hier nochmal kurz ein, dann steht es hinterher auch mit dem Video für diejenigen, die da intensiver sich mit beschäftigen möchten. Das hier, glaube ich, korrigiert. Noch ein anderer Hinweis dazu. Eine Frage kommt auch noch von ihm, die passt so zu diesem Thema Forschung, mögliche Promotion auch. Gerade weil die Diploma ja auch im Bereich Forschung aktiv ist oder vielleicht die Studierenden teilweise dort einen Schwerpunkt auch legen möchten. Wie empirisch geforscht wird innerhalb des Studiengangs, wer dort mehr in die Richtung gehen möchte im Rahmen des Masters und ja, wie das dann auch konkret aussieht.
Ja, empirische Forschung ist ja ein zentraler Bestandteil. Ich hatte es ja zu Beginn, als wir die Module nochmal besprochen haben, schon mal gesagt, zu Beginn haben wir ein intensives Modul zur quantitativen und qualitativen Forschungsmethodologie, ergänzend vielleicht an dieser Stelle. Wir haben im letzten Jahr eine Forschungsprofessur an unserer Hochschule gestellt, die durch Professor Schlag betreut wird und der auch in dem Studiengang natürlich einen integrativen Teil abbildet, gerade was diese Themenfelder der empirischen Forschungsmethodologie betrifft.
Okay. Wer dann ja vorhat, in diese Richtung zu gehen, vielleicht da auch sinnvoll, sich möglichst früh dann schon an Sie zu wenden, dass man auch dann schon andere Arbeiten im Rahmen des Studiums hinlenkend die Richtung dann gestalten kann. Okay, ja, dann abschließend noch meine Frage. Es wurde ja schon deutlich, dass einfach die Inhalte auch viel Menschen in diesen Bereichen tätig sind, ja mit an die Hand geben können, um ihre Arbeit noch besser zu machen. Wie sieht es denn ergänzend dazu auch aus für diejenigen, die sich dadurch neue berufliche Möglichkeiten erschaffen möchten, vielleicht auch ein Stück weit, ja, auch in dem Bereich Karriere noch mehr machen möchten? Welche zusätzlichen Möglichkeiten können sich da auch den Absolventen und Absolventinnen auf dem Arbeitsmarkt noch eröffnen?
Das Thema Employability ist bei uns immer ein großes Thema. Also die Hochschule hat natürlich großes Interesse daran, dass die Absolventen eines Studiengangs, und das betrifft all unsere Studiengänge an der Hochschule, sich danach auch gut und sicher und sozusagen nachhaltig in den Feldern verorten können beruflich, in denen wir Studiengänge anbieten und die Lehre anbieten. So denn auch in diesem Masterstudiengang. Professor Lammersdorf hat es zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, wir haben hier ein sehr, sehr umfängliches Klientel. Wir sprechen von bis zu 15, 16 Millionen chronisch oder akut schmerzkranken Menschen, in der Bundesrepublik. Das ist sozusagen diese große Kohorte, die für die berufliche Verortung sozusagen als Interessenten zur Verfügung stehen wird, sowohl in der klinischen Versorgung, das heißt also derer, die mit Heilkundeerlaubnis arbeiten, oder auch in der beratenden Versorgung. Aber ich möchte trotzdem einen Teil nochmal ansprechen, der sozusagen seit einigen Jahren auch ein geradezu expandierender Teil ist, auf den wir auch vorbereiten. Das ist sozusagen die palliative und hospizliche Versorgung. Im Rahmen des SGB V wurde die Erstattungsfähigkeit durch die Krankenkassen geschaffen, dass Hospizbetreuungen, Hospizbegleitungen quasi erstattet werden können. Damit wurde ein ganz neuer Arbeits- und Tätigkeitsbereich geschaffen, der im Moment, Gott sei Dank, kann ich sagen, zur Verfügung steht, weil es an dieser Stelle immer ein großes personelles und inhaltliches Defizit gab. Das ist so ein neuer Bereich, der damit auch in der Berufsverortung geschaffen wurde. Ich glaube, wir können in den Jahren, in denen ich noch tätig sein kann und gar nicht genug Absolventen mit diesem Studiengang sozusagen zum Abschluss führen, um überhaupt noch einen annähernden Bedarf in der in beruflichen Anforderungen zu decken. Vielleicht, Timo?
Ja, also wichtig ist mir auch, nicht jeder wird akupunktieren, nicht jeder wird invasiv irgendwelche Medikamente injizieren. Es geht ja letztendlich auch darum, sagen wir mal, schmerztherapeutische Fragestellungen kompetent analysieren zu können und die auch quasi, sagen wir, in einen Algorithmus zu bringen, was man anbieten könnte. Und ähnlich, sage ich mal, wie es jetzt ja im medizinischen Bereich durch diese ganzen Umschichtungen, früher gab es quasi eine Schwester, eine Oberschwester, ein Chefarzt und sowas. Das hat sich ja alles auch ein bisschen geändert mit die Physician Assistants zum Beispiel. Ich sehe es schon so, dass auch im Schmerz, in der Betreuung von Schmerzpatienten, generell im Bereich Schmerz, brauchen wir eben nicht nur Ärzte, die Pillen aufschreiben, sondern da brauchen wir eigentlich was Neues. Auch wenn es den Berufsstand in dem Sinn namentlich vielleicht so noch nicht gibt, wäre mein Anspruch aber doch auch, diese Ausbildung so auch so zu verstehen, dass man eben diese schmerztherapeutischen Verfahren kennt und entsprechend die Situation, die mir jemand schildert, analysiert. Ich stelle mir zum Beispiel auch vor, glaube fest daran, dass sowas auch kommt, dass es gibt mit Sicherheit teilweise in Großstädten auch schon, dass sowas auch telemedizinisch betreut wird. Und wir brauchen eine niedrige Schwelle, dass letztendlich einfach die Weichen gestellt werden. Ja, ein Patient mit einem Phantomschmerz, der wird jetzt schlecht irgendwie auf einer Reha behandelt werden können, erstmal im Schwarzwald. Umgekehrt ist jemand mit einer chronifizierten Schmerzsymptomatik irgendwie, die seit Jahren schon unterhalten wird, nicht mit Aspirin zu behandeln. Und das muss einfach noch viel diverser werden. Wir sind da schlecht aufgestellt in Deutschland. Und ich glaube, dabei hilft dieser Studiengang, das zu verbessern.
Ja, vielen Dank. Also da beruflich viele Möglichkeiten, auch viele Entwicklungen, die kommen. Und mit dem Studiengang merke ich auch so ein bisschen der Ansatz, noch was zu verändern in dem Bereich überhaupt, was da so passiert. Vielen Dank, Herr Professor Lammersdorf, Herr Professor Stern. Ich würde Sie, Ihnen die Möglichkeit geben, jetzt noch ein Schlusswort zu richten an alle, die sich für den Studiengang interessieren. Und werde dabei auch parallel mal die Website einblenden, die auch in der Videobeschreibung verlinkt ist, wo man dann nochmal ins Detail reingehen kann an die Inhalte und auch Ihre Kontaktdaten findet.
Ja, dann fange ich mal mit meinem Schlusswort an. Ich freue mich für jeden Interessenten, für jede Interessierte, dass sie zu uns stößt und dass sie mit uns gemeinsam neue Wege bereit ist zu beschreiten, die Diversität des Feldes sozusagen zu erspüren, zu erforschen, zu erlernen und lade Sie dazu ein, diesen Weg gemeinsam mit uns zu gehen.
Dem schließe ich mich natürlich vollumfänglich an. Haben Sie keine Bedenken, uns zu kontaktieren, wenn man sich vielleicht unsicher ist oder noch gezielte konstruktive Fragestellungen auch hat, die man gut beantworten kann oder die man diskutieren kann. Das ist sicher hilfreich. Es gibt diesen Studiengang in der Form so nicht. Das ist was Neues. Und insofern gibt es auch immer wieder natürlich Fragen, die da entstehen. Und ich glaube, es gibt bestimmt 10% der Interessenten, die wissen, genau das will ich machen, aber ein Großteil ist sich nicht sicher. Und da wollen wir vielleicht zur Seite stehen, um hier auch eine richtige Entscheidung oder eine gute Entscheidung, die einen guten Weg führt, zu ermöglichen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Sie.
Ja, vielen Dank für dieses Schlusswort nochmal insgesamt, aber auch für das Gespräch, das Eingehen auf alle Fragen, die gekommen sind. Ich glaube, dass dadurch nochmal deutlich mehr Transparenz gegeben ist und ja auch das Angebot, dann im 1:1-Gespräch nochmal weiter hinterher auch einzusteigen. Ich bin gespannt, wenn es dann erste Studierende auch gibt des Studiengangs, was die so berichten werden, wenn es dann Erfahrungen gibt, und werde das Ganze gerne weiter verfolgen. Ihnen vielen Dank und einen schönen Tag.
Herzlichen Dank.
Tschüss. Auch einen schönen Tag. Tschüss.
Ja, und an der Stelle auch vielen Dank an alle, die jetzt live mit dabei gewesen sind. Auch vielen Dank für die Fragen, die im Chat und auch vorab schon eingereicht worden sind. Wenn später noch was auftaucht an Fragen, wendet euch direkt an Herrn Professor Lammersdorf und Professor Stern oder aber nutzt die Kommentarfunktion, dann würde ich das Ganze weiterleiten. Wenn euch das Interview gefallen hat, wenn es hilfreich für euch war, dann bitte noch einen Daumen hoch für das Video, abonniert kostenlos den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann werdet informiert, wenn es weitere Interviews gibt, Videos gibt zur Diplomhochschule. Da ist auch weiteres geplant, aber auch ganz allgemein zum Thema Fernstudium.